Kapitel 1. 1. November 2054. Perry Roden. Am Anfang war die Dunkelheit nahezu vollkommen. Nur hier und da glommen vereinzelte Lichtpunkte in der ansonsten perfekten Schwärze. Unwillkürlich lauschte Perry Roden in die umgebende Finsternis hinaus. Die ewige Nacht des Weltraums schärfte seine Sinne. Da waren das leise Hauchen des eigenen Atems, das kaum wahrnehmbare Rauschen des Bluts in seinen Ohren, der ruhige Doppelschlag seines Herzens. Ansonsten nur Stille. Eine schwer zu beschreibende Lautlosigkeit, die nach Sehnsucht und Ewigkeit schmeckte, die in den Betrachter einsickerte und ihn bis in den letzten Winkel ausfüllte, wenn er ihr die Zeit dazu ließ. Und die auf etwas wartete. Je länger Rodens Blick sich auf das künstliche Himmelsgewölbe des Observatoriums konzentrierte, desto mehr Lichtpunkte erschienen. Einer nach dem anderen blitzte auf, beanspruchte seinen Platz, und schon bald hatte sich die Dunkelheit in ein mit tausenden Diamanten besticktes Tuch aus schwarzem Samt verwandelt. Das Meer scheint unendlich tief, bis uns die Nacht den Sternenhimmel zeigt. Roden wusste nicht mehr, wer das gesagt oder geschrieben hatte, aber der Satz offenbarte eine grundlegende Wahrheit. Um die Sterne sehen zu können, hatte der Mensch den Kopf heben müssen, und vielleicht hatte er dabei von Anfang an geahnt, dass die Zukunft dort draußen auf ihn wartete, dass er seine Heimatwelt eines Tages würde verlassen müssen, wenn er überleben wollte. Roden orientierte sich kurz und fixierte dann vier Lichtpunkte, die in gerader Linie angeordnet waren. Lediglich der letzte Stern schien leicht nach oben versetzt. Er stellte das Bindeglied zum Sternbild Pegasus dar. Über Mirach, der zweiten Sonne der Reihe, erkannte Roden zwei weitere, deutlich lichtschwächere Punkte. Und daneben ein verwaschener Fleck, kaum größer als eine Schneeflocke. Ein weißblauer Nebel, umgeben von einer milchigen Aureole, deren Ränder schnell im Dunkel verblassten. Roden spürte, wie sich auf seinen Armen eine Gänsehaut bildete. Andromeda. Sein Blick verharrte starr auf dem Fleck und damit auf dem fernsten Objekt, das man auf der Erde mit bloßem Auge beobachten konnte. M31, auch NGC 224 genannt, doch den meisten Menschen unter einem weit klangvolleren Namen bekannt. Andromeda. Schon das Wort an sich übte eine seltsame Art von Magie aus, der man sich kaum entziehen konnte. Das war immer so gewesen. In der griechischen Mythologie war Andromeda die Tochter des äthiopischen Königs Cepheus und der Cassiopeia. Letztere hatte von sich behauptet, sie würde sogar die Nereiden, jene geisterhaften Meeresnymphen, die dem Gott Poseidon zur Seite standen, an Schönheit übertreffen. Als sich die so Geschmähten an ihren Gebieter wandten, schickte dieser das Ungeheuer Keto aus, das die Küste von Cepheus' Königreich verwüstete. Nur wenn Cepheus seine Tochter opferte, so der erzürnte Meeresgott, würde das Untier sein zerstörerisches Tun beenden. Es war schließlich der Held Perseus, der zur Hilfe eilte, das Monster erschlug und zum Dank Andromeda ehelichen durfte. Die Positronik des Observatoriums registrierte Rodens Augenbewegungen und reagierte entsprechend. Das Sternbild löste sich auf, seine Sonnen glitten lautlos zur Seite. Stattdessen rückte Andromeda ins Zentrum der Darstellung. Der Halo der Spiralgalaxis erweiterte sich, ihr strahlender Kern wuchs wie eine Blüte aus Licht im Zeitraffer. Erst langsam, dann immer schneller schien die ferne Sterneninsel auf Roden herabzustürzen und ihre Milliarden Sonnen über ihm auszuschütten. Der Nebel löste sich auf. Sein bleicher Mantel verwehte, zerflatterte für wenige Sekunden im Raum, bevor er schließlich zu einer Flut aus Sternen kondensierte, die mehr als 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ihren ewigen Reigen aufführten. 2,5 Millionen Lichtjahre. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten kam ihm diese ungeheuerliche Distanz unüberwindlich vor. Vor 2,5 Millionen Jahren hatte in Afrika der Homo habilis gelebt. Er galt als erster Mensch, hatte ein deutlich höher entwickeltes Gehirn als seine Vorgänger besessen und erstmals roh behauene Steinwerkzeuge benutzt. Das Licht, das die Sonne damals ausgeschickt hatte, kam in diesen Tagen in Andromeda an. Und Roden sah nicht nur die Vergangenheit. Andromeda näherte sich der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von über 400.000 Kilometern pro Stunde. Sie würde eines Tages mit der Heimatinsel der Menschheit zusammenstoßen und in einem gewaltigen Schwerkrafttanz mit ihr verschmelzen. Irgendwann in ferner Zukunft würde eine wahrlich riesige, elliptische Galaxis die lokale Gruppe beherrschen. Roden schwindelte angesichts der unglaublichen Herausforderung, die vor ihm lag. Vor ihm und den rund 8000 Menschen, die ihn auf dieser Expedition begleiten würden. 3 Jahre lang hatten sie sich auf diesen Moment vorbereitet, 3 Jahre lang an nichts anderes gedacht und bis zur totalen Erschöpfung gearbeitet, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Er spürte, wie der Kloß in seinem Hals größer wurde, hatte das Gefühl, als lege sich ein stählerner Ring um seinen Oberkörper und presse ihm erbarmungslos die Luft aus den Lungen. Es waren nicht die Zweifel, die ihm nachts den Schlaf raubten. Es war nicht die Ungewissheit, die ihn quälte und sich als schwere Last auf seinen Schultern häuslich eingerichtet hatte. Es war das Bewusstsein, dass er alles zurücklassen musste, was er liebte. Die Erde, seine Heimat, seine Familie. Roden schüttelte den Kopf und für einen Moment geriet die Galaxis vor ihm in Unordnung. Das hinter Gaswolken und Sonnenclustern verborgene Zentrum Andromedas schien zu vibrieren, als wolle es die Fesseln der Gravitation sprengen. Dann hatte die Positronik die Kopfbewegung als das erkannt, was sie gewesen war, und die Projektion wieder stabilisiert. »Wir sind so weit gekommen«, dachte Roden, »und doch müssen wir noch so viel weiter hinaus.« Die Sterne Andromedas tauchten die Beobachtungskuppel des Observatoriums in fahles Licht. Wenn alles so ablief, wie die Menschen es seit einer gefühlten Ewigkeit planten, würde Roden dieses Licht in etwa 3 Monaten nicht mehr als Simulation, sondern wirklich und wahrhaftig sehen. Terraner würden sich zum ersten Mal in einer Galaxis aufhalten, die nicht ihre eigene war. Die Vorstellung allein war ungeheuerlich und übertraf alles, was er sich jemals erträumt hatte. Er schloss die Augen und vor ihm tauchten neue Bilder auf. Doch diesmal wurden sie nicht von einer hochgezüchteten Technik erschaffen, sondern von seiner Erinnerung. Er sah sich selbst als 8-jährigen Jungen auf einem Felsen sitzen und in den Nachthimmel starren. Im Hintergrund war das leise Prasseln eines beinahe heruntergebrannten Lagerfeuers zu hören und das deutlich lautere Schnarchen seines Onkels Karl. Fast 1 Woche lang waren sie schon in den Adirondacks unterwegs. Das Gebirge im Norden des amerikanischen Bundesstaats New York wurde von dichten Wäldern beherrscht und war so gut wie menschenleer. Tatsächlich waren sie während all der Tage niemandem begegnet. Roden erinnerte sich an diesen Ausflug, als wäre es gerade eben erst gewesen. Die anstrengenden Tagesmärsche durch unwegsames Gelände, das eisige Wasser der Gebirgsbäche, den Elch, den sie beobachtet hatten und an den er so nahe herangekommen war, dass er ihn fast hätte berühren können. Vor allem aber hatte sich die erste Nacht im Freien in sein Gedächtnis gegraben. Wenn man sich nur wenige Schritte vom Feuer und der kleinen Gaslampe entfernte, die sein Onkel mitgenommen hatte, wurde die Dunkelheit vollkommen. Doch nur für einen kurzen Moment. Dann hatte man sich an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt und am Himmel erschien das größte Wunder, das Perry Roden je gesehen hatte. Er hatte einfach nur dagestanden und die Milchstraße angestarrt, so lange, bis seine Augen brannten und ihm die Tränen die Wangen hinabliefen. Kein von Menschen gemachtes Licht konnte jemals so schön sein. Das hier war die Ewigkeit. Die Sterne hatten ihn schon immer fasziniert, doch so wie in diesem Moment hatte er sie nie zuvor erlebt. In jener Nacht war etwas mit ihm geschehen, und er wusste noch immer nicht, was genau es gewesen war. Seit damals spürte er einen undefinierbaren Schmerz in seiner Brust, wann immer er den Sternenhimmel beobachtete. Doch es war kein Schmerz, der ihn quälte. Im Gegenteil. Es war eine seltsame Art von Verlangen, ein sich stetig verstärkender Sog, der irgendwo in ihm selbst entstand und ihn nach und nach vollständig beherrschte. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob der Flug nach Andromeda diese Sehnsucht endlich stillen würde. Hatte die Reise zur Vega das getan? Die Expedition nach Archon? Die Odyssee durch Surt, dem von Guraz beherrschten Kugelsternhaufen im Orbit von Sagittarius? Nein, zumindest nicht dauerhaft. Es schien fast so, als betäube jede neue Fahrt das Fernweh nur für einige Zeit, damit es danach umso stärker wieder aufflammte. Und nun? Nun stand er vor der größten Reise von allen. Perry Rhodan öffnete die Augen wieder. Mit einem letzten Blick auf die riesige Spirale aus Sonnen, die sich majestätisch vor ihm drehte, erhob er sich aus seinem Sessel. Die Zeit des Träumens war vorbei. Die Zeit des Planens neigte sich dem Ende entgegen. Die Zeit zum Handeln war gekommen. In wenigen Wochen würde er zum größten Abenteuer aufbrechen, das ein Mensch jemals unternommen hatte. Zu einer Reise, die unabwägbar gefährlich und in ihren Konsequenzen nicht vorhersehbar war. Doch er würde es nicht allein tun. Einige seiner besten Freunde würden ihn begleiten. Gemeinsam würde man alle Hindernisse umschiffen und allen Bedrohungen die Stirn bieten. Warum er sich da so sicher war? Die Antwort war einfach: Weil sie gar keine andere Wahl hatten. Der Kampf um die Zukunft der Menschheit war längst in vollem Gang, und sie standen am Vorabend der letzten Schlacht.